Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir kommen heute zu unserem zweiten Thema in der Themenstaffel Wunder. Der Frank hat eben schon ein bisschen hingeführt und falls du heute hier zum ersten Mal bist oder den Podcast zum ersten Mal hörst, dann denkst du vielleicht, ups, Wunder, gar nicht mein Thema, gar nichts für mich, ich glaube nicht an Wunder. Wenn das so ist, dann solltest du, also wenn du skeptisch bist, du solltest skeptisch sein. Das ist normal, weil ich meine, also Wunder sind ja nicht, und deswegen, da steigen wir gleich an, Wunder sind ja nicht irgendwie außergewöhnlich oder so, ja, oder ungewöhnlich oder so. Keine Ahnung, ein Golfspieler, 200 Meter das Loch entfernt, er schlägt mit einem Schlag und es geht genau in das Loch, ja. Das wäre außergewöhnlich, das wäre vielleicht großartig oder so, ja. Aber Wunder sind nicht außergewöhnlich, Wunder sind unmöglich. Und deswegen ist deine Skepsis absolut berechtigt. Ja, warum nicht? Ich meine, logisch. Es ist logisch. Ein Wunder, wenn irgendwer sagt, ich habe ein Wunder erlebt, natürlich bist du dann skeptisch. Weil per Definition, und ich habe es in der letzten Church Zone versucht, so eine kurze Definition zu geben, per Definition sind Wunder unmöglich. Ich habe das mal versucht so zu beschreiben. Wunder sind die vorübergehende Aussetzung oder Umkehrung der Naturgesetze. Das ist ein Wunder. Die Naturgesetze, die halten ja unser Universum zusammen. Ja? Naturgesetze machen es möglich, dass wir die Welt erforschen können, dass wir sie beschreiben können, dass Dinge vorhersehbar sind, dass ich weiß, wenn diese Situation passiert, dann kommt als nächstes das, weil die Naturgesetze so sind. Ja? Dinge, die wiederholen sich, und der Gedanke, ein Wunder abzulehnen, ist völlig normal, weil wir kennen die Naturgesetze, wie sie sind, und von daher, wenn du so denkst, ist alles okay bei dir, alles gut. Ist gut, dass du skeptisch bist, dass du deinen Kopf nicht irgendwie an der Garderobe abgehängt hast, weil du jetzt irgendwie in der christlichen Kirche bist oder so, ja. Und trotz alledem, was ich eben gesagt habe, seit dem Anfang der Christenheit, seit den allerersten Christen, glauben Christen, dass Wunder möglich sind. Und der Grund, warum die Menschen, die an Jesus glauben, davon ausgehen, dass Wunder möglich sind, liegt daran, dass sie an Gott glauben, den Jesus vor 2000 Jahren vorgestellt hat. Und dieser Gott hat die Welt inklusive, also das ganze Universum inklusive der Naturgesetze erfunden. Und weil es die Naturgesetze sind, die er erfunden hat, hat er auch das Recht, so glauben Christen, auch hier und da mal die Naturgesetze auszusetzen. Genau darum ging es in der letzten Church Zone. Und wenn du nicht dabei warst, empfehle ich dir wirklich, auf unserem Podcast das nochmal nachzuhören oder zum ersten Mal zu hören, was die Grundlage ist für das, worum es heute gehen wird. Am Ende meiner Predigt vor zwei Wochen hatten wir so eine ganz kleine Liste von zwei Dingen, die du glauben musst, wenn du Christ sein willst. Also jemand, der sagt, ich bin Christ, muss eigentlich diese zwei Dinge glauben. Und das erste Wunder ist das Wunder des Universums. Das ist die Grundlage unseres Glaubens an Gott. Denn am Anfang war nichts. Da sind wir uns alle einig, die Wissenschaftler sind alle, am Anfang war nichts und irgendwann ist etwas entstanden, und zwar das ganze Universum, was sich übrigens bis heute noch ausbreitet und immer größer wird. Und wir sind uns alle relativ klar darin, dass das Nichts das Universum nicht geschaffen hat. Ja. Selbst wenn das so wäre, wäre das ein Wunder. Aber Christen glauben, dass Gott das Universum geschaffen hat, und das ist auch ein Wunder. Von daher, ganz egal, auch wenn du nicht von Gott ausgehst und sagst, naja, irgendwie das Nichts, dass das entstanden ist, ist ein Wunder. Und Christen, für die ist das quasi die Grundlage für den Glauben an Gott, weil sie sagen, es gibt etwas, obwohl es nichts gab, und wir glauben, dass das Gott war. Und das zweite Wunder, was du glauben musst, um Christ zu sein, ist einfach das Wunder der Auferstehung. Also, dass Jesus aus dem Tod ins Leben zurückgekommen ist, das ist die Grundlage unseres Glaubens an Jesus, weil, ich meine, als Jesus gestorben ist, hat niemand irgendwie geglaubt. Als Jesus am Kreuz den letzten Atemzug getan hat, ja, da war Glaube tot. Niemand ist davon ausgegangen und hat im Traum damit gerechnet, dass die Geschichte von Jesus irgendwie weitergehen könnte. Weil wenn Menschen sterben, das wussten die damals die Leute auch schon, dann sind sie tot. Und sie bleiben tot. So easy. Aber die Tatsache, dass Jesus dann am dritten Tag wieder aus dem Tod ins Leben zurückgekommen ist, hat den Glauben angezündet, die Kirche angezündet, also ist ganz wichtig, diese Reihenfolge, erst den Glauben angezündet, dann die Kirche angezündet, dann irgendwann das, was wir heute Bibel nennen, angezündet, wo das alles aufgeschrieben wurde. Ohne die Auferstehung würde es das nicht geben und wir würden heute nicht an Jesus glauben. Es gäbe niemanden, der sich irgendwie noch an diesen Rabbi erinnern würde. Es gab viele solcher Leute, die sowas gesagt haben, ich bin Gottes Sohn oder sowas, und die kläglich gescheitert sind und heute redet niemand davon. In irgendwelchen Geschichtsaufzeichnungen kann man das dann vielleicht finden. Aber ich glaube, viele sind einfach vergessen worden. Und diese beiden Wunder, um diese beiden Wunder hat sich die letzte Church Song gedreht und an der Stelle machen wir heute weiter, aber ich will mich trotzdem noch mal kurz vorstellen, das machen wir immer, weil wir davon ausgehen, dass vielleicht auch jemand den Podcast hört, der mich nicht kennt oder auch jemand hier sitzt. Also mein Name ist Klaus Engelmohr, ich bin Pastor hier im Projekt X und ich wünsche mir ganz arg, dass du, egal ob du schon oft hier warst oder Kirche dein Ding ist oder ob du dich mit Kirche ein bisschen schwer tust, du weißt nicht so genau, vielleicht bist du auch jemand, der den Rücken, der Kirche den Rücken gewandt hat, weil da so viele verletzende Dinge passiert sind. Egal wie es ist, wünsche ich dir, dass du nach dieser Church Zone nach Hause gehst und so ein Stück weit verstanden hast, okay, wenn es so ist, das ist vielleicht doch nochmal anders. Und wenn du an Jesus glaubst, dass er sagt, ja krass, das ermutigt mich dran zu bleiben. Das wünsche ich dir. Also diese zwei Wunder, das war die Grundlage unseres Glaubens, einmal an Gott und an Jesus, darüber haben wir letztes Mal geredet. Und jetzt ist es ja so, wenn du irgendwie einen christlichen Background hast und dann sind diese beiden Dinge nicht die Wunder, um die es dir geht. Also das war mal so die Grundlage. Ja? Das ist nicht die Frage. Vor allem, wenn du an Jesus glaubst nicht. Ja, sondern die Frage ist ja vielmehr, wie bekomme ich ein Wunder? Gerade dann, wenn ich eins brauche. Gerade dann, wenn die Situation schwierig ist, ja. Gibt es da irgendwie eine bestimmte Formel, einen bestimmten Code, einen PIN, ein Passwort? Gibt es ein bestimmtes Gebet, was ich vielleicht so und so oft beten muss, in einer bestimmten Haltung beten muss und dann passiert ein Wunder? Oder brauche ich da einen bestimmten Glauben und wie viel Glauben brauche ich denn überhaupt, damit ein Wunder passieren könnte? An der Stelle mal ein kleiner Nebengedanke. Also wenn du mal richtig, richtig viel Geld verdienen willst, dann schreib ein Buch. Titel ist relativ egal, aber in dem Buch schreibst du, dass du die Formel rausgefunden hast, wie Wunder funktionieren. Ja? Also du beschreibst quasi, dass du den Code gehackt hast, den Gott dazu bringt, Wunder zu tun, und in dem Buch beschreibst du die Formel erstmal ganz ausführlich und dann kommen Beispiele von Menschen, die diese Methode angewendet haben und die Wunder sind passiert. Und glaub mir, wenn du gut schreiben kannst, wird das ein Bestseller und du wirst wahrscheinlich Millionär werden, weil Menschen lieben das. Ja? Das geht gut auf den Markt, sowas. Es gibt sogar im christlichen Verlagen immer wieder Bücher, die so ein bisschen in die Richtung gehen, tu das und das und das und das und dann kommt ein Wunder raus. Tu dies und jenes und das und dann wird es eine Erweckung geben. Das ist ein Phänomen, ja? Aber lasst mich zu diesem Phänomen eine Frage stellen und du wirst ja schnell merken, das ist eine rhetorische Frage, ja? Warum kaufen religiöse, spirituell sich irgendwie ansprechende Menschen solche Bücher? Warum? Warum geben sie Geld aus für so ein Buch? Wahrscheinlich doch, weil sie wollen, dass Gott noch mehr Ehre bekommt, oder? Dass er noch mehr geehrt wird. Nein, Quatsch, das ist natürlich Unsinn. Also ich meine, ganz ehrlich, deswegen kauft keiner so ein Buch. Also es geht nicht um Gottes Ehre, wenn du so ein Buch kaufst, ja? Das hat Jesus schon längst getan. Er hat gelehrt und gesagt, aufopferungsvoller Gehorsam dem himmlischen Vater gegenüber und aufopferungsvolle Gemeinschaft zu Jesus. Das ist das, was Gott Ehre bringt. Wörtlich hat Jesus das mal so gesagt, er hat gesagt, ich habe dich hier, und zwar meint Gott, ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Bedeutet, ich habe dir auf dieser Erde maximale Ehre gebracht, deine Ehre mal maximal vergrößert, und zwar dadurch, dass ich deinen Auftrag und nur deinen Auftrag getan habe. Ja, wenn ich dieses Zitat im Zusammenhang lesen würde, dann würde uns klar, es geht darum, dass Jesus sagt, mein ganzes Leben habe ich Gott dir unterworfen. Und ich habe nicht das gesagt, was ich sagen wollte, sondern das gesagt, was du wolltest, was ich sage. Und ich habe das getan, was du wolltest, Gott, was ich tun soll. So hat Jesus das vorgelegt. Bedeutet, wenn wir also Gott die größtmöglichste Ehre erweisen wollen, dann bedeutet es, dass wir aufopferungsvoll uns hingeben, Gott gegenüber, auch den Menschen gegenüber, dass wir seinen Willen tun, dass wir versuchen, das zu sagen, was er anderen Menschen sagen will. Das bringt Gott Ehre, ja? Aber Menschen sind nicht von Wundern fasziniert, weil sie Gott eine große Ehre geben wollen, sondern sie sind fasziniert davon, weil sie von Gott etwas wollen. Sie wollen nicht für Gott etwas, sie wollen von Gott etwas, ja? Deswegen wollen sie ein Wunder haben. Ich meine, ich bete immer wieder für andere Menschen und das ist auch bei mir so, weil ich möchte, dass Gott das tut, für das ich ihn bitte. Manchmal bete ich auch für mich, aber auch sehr oft für andere Menschen, weil ich weiß, da braucht es jetzt ein Wunder. Und dann bete ich dafür, weil ich von Gott möchte, dass er das tut. Bitte handle Gott, greif ein, tu etwas, heil du diese Person, tu ein Wunder. Und wenn wir Jesus in den Berichten über ihn, so in den Evangelien, das sind ja die Bücher, wo die Berichte in der Bibel aufgeschrieben worden von Jesus, wenn wir Jesus darin folgen, und ich sage das immer wieder, dass es super wichtig ist, diese, was Jesus gemacht hat, folgen im Sinne von lesen, kennenlernen, wer ist Jesus, was hat er getan, was hat er gesagt, das ist so super wichtig. Weißt du warum? Weil wenn du Jesus kennenlernst, wie er in dem Neuen Testament beschrieben ist, dann lernst du Gott kennen. Wenn du Jesus sozusagen, bildgesprochen, in die Augen schaust, schaust du Gott in die Augen. So wie er ist. Aber auf jeden Fall, wenn du Jesus in den Berichten vom Neuen Testament folgst und übrigens auch seinen Schülern, den sogenannten Jüngern oder auch Aposteln genannt, deswegen wurde ihre Geschichte, die Geschichte, wie die Kirche entstanden ist, in der Apostelgeschichte geschrieben. Also wenn du Jesus und den Aposteln in der Apostelgeschichte folgst und nachliest und sie kennenlernst, dann wirst du eine Sache feststellen. Es gibt keine Formel. Es gibt keinen PIN. Es gibt kein Passwort. Es gibt nicht, wenn ich das und das tue, wird Gott das und das tun, ja. Es gibt nicht einmal eine Beschreibung, wie groß der Glaube sein muss, dass irgendwie ein Wunder entsteht. Am Ende des Tages wird in den Texten von den christlichen Autoren der Bibel eins sonnenklar. Gott allein entscheidet, wann er ein Wunder tut, und zwar um seine Ziele zu erreichen. Gott alleine. Und die Kehrseite ist bitter. Die heißt nämlich, Gott alleine entscheidet, wann er kein Wunder tut. Und von unserer menschlichen Perspektive her gesehen, ist das irgendwie so, als wenn Gott widersprüchlich wäre, unberechenbar. Also ich meine, von menschlicher Perspektive könnte man sagen, Gott ist auf wunderbar irritierende Weise unberechenbar. Wunderbar, weil wow, es passieren tatsächlich immer wieder Wunder. Ja, wir haben es eben von meinem Sohn Joshua gehört. Krass. Und dann aber irritierend, weil, hey, warum tust du jetzt nichts? Und das ist unberechenbar. Wunderbar, irritierend, unberechenbar. Aber die Menschen, die als Ersten diese Unberechenbarkeit oder diese, und verzeiht mir das Wort, das ist nicht, das habe ich jetzt einfach so versucht, das zu beschreiben, ja. Ein Theologe würde wahrscheinlich jetzt sagen, ich meine, für unsere Sicht ist das unberechenbar. Und die Menschen, die das als Erstes festgestellt haben, diesen Widerspruch, ja, die ersten Christen, die das erlebt haben, dass Gott hier ein Wunder tut und da nicht, und glaub mir, damals waren Wunder in aller Regel existenzielle Fragen. Da ging es nicht um, oh, lass mich heute einen tollen Tag mit meinem Chef haben. Da ging es wirklich um existenzielle Dinge. Wir werden gleich noch was davon hören. Aber diese ersten Christen haben trotz allem an ihrem Glauben und Vertrauen festgehalten. Und wisst ihr warum? Weil sie ihren Glauben und ihr Vertrauen nicht daran festgemacht haben, ob Gott ein Wunder tut oder nicht. Sie haben ihren Glauben an was ganz anderes mehr festgemacht. Sie haben ihn nicht daran festgemacht, ob Gott ein Wunder für die Menschen tut, die ich liebe. Sie haben den Glauben einzig und allein daran festgemacht, dass Gott schon lange eingegriffen hat. Dass Gott in seinem Sohn auf diese Welt gekommen ist, dass er erklärt hat, wer Gott ist, dass er vorgelebt hat, wie Gott ist und dass Jesus dann für unsere Schuld, unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, für unsere Fehler bezahlt hat, dass er damit die Mauer, die Blockade zwischen Menschen und Gott abgebrochen hat, dass ich eine Beziehung zu Gott haben kann, dass ich mit ihm reden kann, einfach so. Und daran haben sie ihren Glauben festgemacht und nicht an Wunder. Und ich werde heute einen Bericht aus dem Neuen Testament erzählen. Manche von diesen Geschichten, die darin vorkommen, werdet ihr, wenn ihr irgendwie in christlichen Bubble aufgewachsen seid, kennen, schon mal gehört haben. Aber der Zusammenhang ist vielleicht das, was wichtig ist, zu verstehen, worum es hier geht. Und diese Berichte machen das so deutlich, worum es hier geht. Also, nachdem Jesus vom Tod auferstanden ist und in den Himmel zurückgefahren ist, da haben seine Jünger oder seine Schüler, das waren nicht nur die 12, die immer ganz eng bei ihm waren, sondern es wird sogar gesagt, bis zu 500 Leute haben an ihn geglaubt, nachdem er auferstanden ist. Und diese 500 Personen sind auf die Straßen von Jerusalem gegangen und haben dort den Menschen einfach davon erzählt, weil sie so begeistert waren, von Jesus erzählt. Sie haben gesagt, Gott hat endlich seinen Messias, seinen Erlöser zu uns geschickt, auf den wir schon lange warten, wir Juden. Ja, er hat ihn geschickt und die Menschen waren berührt davon. Und ich glaube, sie waren berührt, weil diese Jünger so tough waren und einfach direkt gesagt haben, worum es ging. Sie haben nämlich Folgendes gesagt. Gott hat den Messias geschickt, aber ihr habt ihn gekreuzigt. Aber Gott hat ihn wieder vom Tod auferweckt. Und wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm gegessen, wir haben ihn in den Arm genommen. Er lebt wirklich. Und gebt zu, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Bekennt das und fangt an, an diesen Jesus zu glauben. Und die Menschen haben gespürt, dass da was dran ist. Und das hat sie berührt. Und an diesem ersten Tag, wo so viele Christen auf die Straßen gegangen sind, oder damals hatten wir sie auch gar nicht Christen genannt, Schüler von Jesus, Nachfolger von Jesus, was auch immer, da haben tausende Menschen angefangen, an Jesus zu glauben. So ist die erste Kirche in Jerusalem entstanden. Aber an der Stelle, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ist Widerstand aufgekommen. Sofort von den religiösen Leitern, von der lokalen Regierung auch, die verantwortlich waren um Jesus, also die damals verantwortlich waren für die Kreuzigung von Jesus. Eigentlich hatten sie angenommen, dass mit Jesu Tod auch dieser ganze Kult quasi vorbei ist. Ja, diese Sekte, dieser Nazarener, der aus Nazareth kam, deswegen Nazarener gegründet hatte, ja, diese Abspaltung vom jüdischen Glauben. Und der jüdische Glauben musste bewahrt werden, deswegen waren sie auch gegen Jesus vorgegangen. Und sie dachten, durch die Kreuzigung hört das alles auf. Aber jetzt plötzlich kommen diese Schüler von Jesus und erzählen, dass er auferstanden ist. Ja. Damals gab es einen Sprecher dieser neu entstandenen christlichen Kirche und das war der Stephanus. Der Stephanus kann unglaublich gut reden, deswegen ist er auch als Sprecher irgendwie aufgetaucht. Und er konnte wahnsinnig gut argumentieren für den Glauben und damit hat er ein Stück weit diese religiösen Leiter auch in Erklärungsnot gebracht und zur Weißglut gebracht. Und deswegen haben sie an irgendeinem Zeitpunkt ihn einfach geschnappt, aus der Stadt rausgezerrt, vor die Stadt. Nicht etwa zu Pilatus, der wäre zuständig gewesen für irgendwelche Urteile, die gefällt werden müssen. Nein, raus aus der Stadt, einfach vor die Stadtmauer und dort haben sie ihn zu Tode gesteinigt. Und die römische Verwaltung hat ein Auge zugedrückt, weil damals im Römischen Reich war Selbstjustiz eigentlich verboten. Und kein Wunder. Kein Wunder für Stephanus. Der begnadete Redner. Schlimmer noch, die Hinrichtung führte zu einem flächenweiten Verfolgung der Christen. Lukas berichtet in seinem, oder schreibt in seinem Bericht der Apostelgeschichte im Neuen Testament, dass an diesem Tag eine lokale Verfolgung in Jerusalem und Umgebung angefangen hat. Und hier gibt es quasi einen Wendepunkt in dieser neuen christlichen Bewegung, denn die schreckliche Verfolgung der ersten Christen führte dazu, dass Gott seine Ziele verwirklichen konnte. Und was hier passiert ist, wird folgend beschrieben. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin verstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Also die ersten Christen in Jerusalem, als dieser Verfolgungsdruck immer größer wurde, sind geflohen. Ja, sie liefen um ihr Leben, aber ganz, ganz wichtig, sie sind aus Jerusalem geflohen, aber nicht vor ihrem Glauben. Den haben sie mitgenommen. Und dann sind sie teilweise weit, also Antiochia ist 600 Kilometer von Jerusalem nach Norden. Das war damals eine richtig, richtig lange Strecke. Ich meine, das ist von hier bis Frankfurt ungefähr. Und dort wird von ihnen berichtet, was haben sie dort gemacht? Aber sie machten die Botschaft Gottes, also von Jesus, nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Und das hatte damit zu tun, diese Menschen waren in die fremden Städte geflüchtet und dort sind sie sofort quasi zur jüdischen Community und fingen dort an, zu Jesus zu reden. Und warum sind sie zur jüdischen Community? Weil sie waren selber Juden. Und das war quasi die Family. Ja, sie waren selber Söhne und Töchter von Israel und haben dort dann angefangen, unter diesen Juden von Jesus zu berichten. Aber, und ich muss noch sagen, das hat dazu geführt, dass etliche Leute auch in diesen Städten angefangen haben, an Jesus zu glauben, aber es gab auch andere. Lukas berichtet weiter, doch einige von ihnen, Männer von Zypern und auch aus der Gegend von Cyrene, und das ist interessant, wir hatten ja eben, manche sind nach Zypern gegangen, von Jerusalem aus, und dort haben die Leute angefangen, an Jesus zu glauben, und die sind dann weitergegangen, sind auch nach Antiochia gekommen, und haben auch den nicht-jüdischen Einwohnern der Stadt berichtet, wandten sich an sie und verkündete ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nicht-Juden ihre Botschaft glaubte und sich dem Herrn, also Jesus, zuwandte. Das heißt, da war Gott auf ihrer Seite und bewegte auch nicht-jüdische Menschen zum ersten Mal in der Geschichte dazu, an Jesus zu glauben, und zwar nicht wenige. Weiß ich, ob du an der Stelle eine Frage hast, aber bei mir taucht, wenn ich sowas lese, eine Frage auf, gerade wenn ich das so nacheinander mir anschaue, also im Zusammenhang anschaue, nämlich die Frage hier, was? Diese Männer, da werden gar keine Namen genannt, Unbekannte, ja? Und Gott war auf Seite von diesen Leuten, die es nicht einmal mit ihrem Namen ins Geschichtsbuch gebracht haben, ja? Und der Sprecher der christlichen Gemeinde in Jerusalem, der wird einfach umgebracht, da war Gott offensichtlich nicht auf seiner Seite, oder wie ist das hier? Das ist wieder diese wunderbar irritierende Unberechenbarkeit Gottes. Und wenn du weißt, wer dieser Stephanus eigentlich war, dann wird alles noch viel irritierender. Der Lukas schreibt in der Apostelgeschichte ein paar Kapitel vor diesem Bericht Folgendes über den Stephanus, bevor er gesteinigt wurde. Er sagt, Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Stephanus selbst hat Wunder vollbracht im Namen von Jesus. Dafür war er bekannt. Seine starken Worte wurden bestätigt durch starke Taten. Und als er selber ein Wunder brauchte, bekam er keins. Gottes wunderbar irritierende Unberechenbarkeit. Aber zurück zu den Christen, die aus Jerusalem geflohen waren. Da hatten wir ja gelesen, einige von ihnen, von Zypern, von Cyrene, kamen auch nach Antiochien, haben sich dort an nichtjüdische Einwohner gelernt, haben ihnen von Jesus erzählt und die haben angefangen, an Jesus zu glauben. Wir haben ja also, um das nochmal Revue passieren zu lassen, die Auferstehung von Jesus, was Großartiges, unfassbar, genial. Dann etwas Schlimmes, die Verfolgung und Steinigung von Stephanus. Dann auch, daraus folgt noch viel schlimmer die Verfolgung von vielen Christen mit dem Resultat, dass sie die Botschaft von Jesus hunderte Kilometer weit von Jerusalem entfernt hinbringen. Das wiederum führt dazu, dass nicht nur Juden, sondern auch Griechen und Römer die Nachricht von Jesus hören. Und dadurch fängt an, dass viele, viele, viele Menschen an Jesus glauben. Und nicht nur viele Menschen, sondern Juden und auch Menschen, die keine Juden waren, kommen in dieser Gemeinde zusammen. Das ist übrigens zum ersten Mal in der Geschichte. Es waren Menschen, die sich bis dahin verachtet haben. Juden haben von Heiden im Römischen Reich überhaupt nichts Gutes gedacht, ja? Und die sind zusammengekommen, haben zusammen in einer Gruppe angefangen zu glauben, zu leben. Und das als Resultat einer schrecklichen Verfolgung von Menschen, die der Verfolgung zum Opfer gefallen sind. Da sind nicht alle geflohen, da konnten nicht alle fliehen. Da sind auch viele umgekommen bei. Und das ist, was ich meine mit dieser wunderbar irritierenden Unberechenbarkeit und Widersprüchlichkeit von Gott. Aber genau so handelt Gott. Was bedeutet, wenn du diese Unberechenbarkeit Gottes erlebst, das ist okay so. So ist das von Anfang an gewesen. Du bist nicht die Erste, du bist nicht der Erste. Zurück zu dem Bericht. Während alles das, was wir hier weit weg von Jerusalem hören, passiert in Jerusalem und Umgebung Folgendes. Um diese Zeit begann König Herodes, und es ist ganz wichtig, an der Stelle mache ich eine Pause, weil zu erklären, wer dieser Herodes war. Geschichtscheck. Der König Herodes, dieser hier, war der Enkel des König Herodes, der in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Das ist der König Herodes der Große, der quasi, wo die Weisen hingekommen sind. Ihr erinnert euch mit den Weisen, die zu Jesus, zu dem Baby wollen. Das ist aber auch der, weil er das Baby Jesu umbringen wollte, weil er es nicht gefunden hat, viele, viele Hunderte von Kindern quasi hat niedermetzeln lassen, in der Hoffnung, dass Jesus dabei ist. Also Herodes, der hier erwähnt wird, ist der Enkel von diesem großen Herodes und er hatte den Beinamen Agrippa. König Herodes Agrippa, er war übrigens der letzte jüdische König, das wusste er damals noch nicht, aber er war der letzte jüdische König. Und wenn er König genannt wurde, ist auch nochmal wichtig zu wissen, im Römischen Reich war ein König ein Vasallenkönig. Der durfte tun, was der Kaiser ihm gesagt hat und mehr auch nicht. Ja? Dem seine Macht war sehr beschränkt. Also um diese Zeit begann König Herodes Agrippa die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Bisher wurden die Christen also nur eigentlich von der religiösen Elite verfolgt. Jetzt fängt auch die Administration vor Ort, ja, also die lokale Regierung an. Und dann steht Jakobus, der Bruder des Johannes, und das ist auch nochmal wichtig, wer das war, dass wir das einordnen können. Ganz am Anfang, als Jesus aufgetreten ist, hat er zwei Brüder getroffen. Das war der Petrus und der Andreas. Hat gesagt, kommt und folgt mir. Und die sind mit ihm gegangen. Und wenige Zeit später haben die ganzen wieder zwei Brüder gefunden. Das waren übrigens Freunde von Andreas und Petrus. Johannes und Jakobus. Das ist der Jakobus. Und Jesus sagt, hey, kommt und folgt mir. Und weil sie Fischer von Beruf waren, hat er das Bild gebraucht und hat gesagt, hey, ihr seid Fischer, aber ich mache euch zu Fischern von Menschen. Okay? Das waren also die fantastischen vier, könnte man sagen. Die ersten vier, die mit Jesus unterwegs waren. Ja, die das Ganze mit Jesus erlebt hatten und dann nachher die christliche Gemeinde ins Rollen gebracht haben, ja. Und diesen Jakobus, den Bruder des Johannes, den ließ er, der Herodes, mit dem Schwert hinrichten. Einer der ersten vier. Und wie du dir denken kannst, hat das eine Schockwelle in der christlichen Gemeinde in Jerusalem bewirkt, dass jetzt auch die Regierung anfängt zu verfolgen, kein Wunder, dass sie so geschockt waren und sie waren noch mehr darüber geschockt, dass es kein Wunder für den Jakobus gab. Gottes wunderbar irritierende Unberechenbarkeit, oder? Und es geht weiter, als er, Herodes, sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Und seine Idee war ganz einfach: Wenn der Tod von Jakobus, die führenden Männer, der Jesus, also einer der führenden Männer der Jesus-Sekte, wenn das den Juden Genugtuung verschaffen hat, weil ich das gemacht habe, der hatte übrigens Konflikte mit den leitenden jüdischen Gelehrten, das war nicht so ganz einfach, die haben ihn eigentlich als König gar nicht haben wollen, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, seine Idee war, hey, wenn dieser Jakobus so viel ausgelöst hat, dann werde ich jetzt einen richtig großen das Ding machen und den Leiter, den Petrus, verhaften lassen. Das hat er auch gemacht. Er hat sich gedacht, vielleicht könnte das auch bewirken, dass die Sekte endlich dann doch ausgerottet wird. Wenn es schon nicht bei Jesus geklappt hat, vielleicht bei diesem Petrus, der jetzt hier der Leiter ist. Also, Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Das heißt, er wurde 24/7 von vier Soldaten bewacht in vier Schichten. Das sind immer 6 Stunden. Bedeutet, man braucht 16 Soldaten, die den Petrus bewacht haben. Daran sieht man, wie dieser Herodes die Stellung des Petrus eingeschätzt hat, dieses Gefangenen. Er wurde quasi in einen Hochsicherheitstrakt gebracht. Und dort sollte der Petrus auf ein paar Tage einsitzen, bis die Festtage vorbei waren. Diese Festtage des Passafestes war so, dass da viele Festtouristen nach Jerusalem gekommen sind. Und er wollte einfach keinen Stress. Und er wollte nicht, dass es einen Volksaufstand gibt und sowas. Und deswegen wollte er eben bis danach fragen, ja. Also Petrus saß im Hochsicherheitstrakt, um zu verhindern, dass die christlichen Gemeinden oder die Leute nicht motiviert irgendwie, keine Ahnung, versuchen ins Gefängnis einzubrechen. Deswegen Hochsicherheit überwacht und so weiter. Interessant ist, dass der Herodes die christliche Gemeinde völlig falsch einschätzt, weil wenn er gedacht hat, vielleicht wollen die ihn da rausholen, wisst ihr, was die gemacht haben? Die saßen zu Hause. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Und warum? Weil Petrus ein Wunder brauchte. Und nach ein paar Tagen war dann das Fest vorbei und die ganzen Gäste waren wieder abgereist. Und dann war der Tag der Aburteilung. Im Grunde genommen ein Schauprozess, hat man damals schnell gemacht. Schauprozess, direkt die Hinrichtung. Ja, bei Jesus war das noch ein bisschen auseinander. In der Regel war das gleich am selben Tag. Mittags verurteilt und dann nachmittags hingerichtet. Da wird berichtet, in der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus, übrigens auch ein Wunder, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten. Wir haben vorher gehört, es waren ja mal 4, also 2 Posten aufgestellt und hielten Wache. Man muss sich das so vorstellen, Petrus war mit beiden Händen links und rechts an den Soldaten gefesselt und zusätzlich 2 Soldaten vor der Zelle. Der Herodes hatte wirklich panische Angst, dass irgendjemand da einbricht und ihn irgendwie befreit. Aber, jetzt passiert es, aber mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Wobei das Licht wohl nicht ausgereicht hat, um ihn aufzuwecken. Das ist so krass, dass der Paulus der Lukas, der es aufgeschrieben hat, dieses Detail irgendwie nennt, ja, weil er schreibt weiter: Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, vermutlich so mit dem Fuß oder so, ja, um ihn zu wecken. Schnell steh auf, sagt er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Ja, und dann wird weiter berichtet, der Engel sagt, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es und jetzt wirf dir den Mantel um und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Also so ähnlich wie wenn man was Schlimmes erwartet, ist ja meistens, dass man dann irgendwie einen Albtraum hatte. Aber vermutlich hat der Petrus gedacht, Gott will mich hier ermutigen, morgen wird was Schlimmes passieren und jetzt träume ich nochmal, wie ich hier raus befreit werde. Keine Ahnung. Und dann wird berichtet, sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten. Und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden. In dem Moment merkt der Petrus plötzlich, es ist kein Traum, ich bin wirklich frei. Ich meine, hinter diesen Mauern da war ich vorher eingekerkert und jetzt bin ich hier in Freiheit. Krass, Gott hat wirklich seinen Engel geschickt. Ich meine, er hat draußen das erst gemerkt. Ne? Also er hat gemerkt, hey, ich bin hier, das ist real. Aber bevor ich gleich weiter erzähle, lass mich an der Stelle nochmal anhalten. Stephanus, ein gerechter Mann, die Gabe hatte, Wunder zu tun, wird vom Mord aus der Stadt gezerrt und zu Tode gesteinigt. Jakobus, einer der fantastischen vier, ja, einer der ersten vier, Andreas, Petrus, Johannes und Jakobus. Dieser Jakobus wird verhaftet und hingerichtet. Und Paulus bekommt hier die, du kommst aus dem Gefängnis, Freikarte? Hallo? Übrigens, Monopoly hat diese Karte von dieser Story. Schmarrn, Quatsch. Unsinn. Nein, aber ich habe mir echt gedacht, das gibt's doch gar nicht. Was passiert hier? Zwei treue Nachfolger von Jesus werden einfach hingerichtet und er wird jetzt irgendwie freigelassen. Ich hatte ja gesagt, Gott allein entscheidet, wann er ein Wunder tut, um seine Ziele zu erreichen. Und als Menschen, die an Jesus glauben, fühlt sich das manchmal willkürlich an. Da stehst du davor und sagst, warum? Was ist hier los? Was soll das? Vielleicht kennst du das in deinem Leben, ja? Vielleicht kennst du das ganz persönlich, dann willkommen im Club. Willkommen in der Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Willkommen in den Plänen Gottes, die er für die Welt hat. Das ist keine Ausnahme, das ist die Regel. Du bist auch keine Ausnahme, nein, du bist die Regel, wenn du das so erlebst. Das war schon immer so. Aber warte ab, wie der Bericht weitergeht. Petrus steht also auf der Straße mitten in der Nacht und er denkt, was mache ich jetzt? Und er entscheidet sich, genau in das Haus zu gehen, wo er vermutet, dass alle Christen sind. Das war ein Haus einer wohlhabenden Frau, die die Räume für diese neu entstandene christliche Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Sie hatte übrigens einen Sohn namens Johannes Markus, wird dort auch berichtet. Und dort wird jetzt gesagt, dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Erinnert euch, die Christen, die inständig beten, befrei doch Petrus. Mach ein Wunder, Gott. Wir brauchen das. Petrus braucht das. Tu bitte ein Wunder. Befrei Petrus. Befreit Petrus. Mache das. Petrus steht also vor diesem Haus, die versammelte Gemeinde da drin, und betet. Und dann wird berichtet, Petrus klopft an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Super interessant übrigens, dieses Detail, dass eine Dienerin kommt. Also dieser, ich habe mal nachgeschaut, das ist sehr wahrscheinlich eine Haussklavin von dieser wohlhabenden Frau, die in das Haus gehört hat, gewesen. Und die kam jetzt nachzusehen. Und man kann sich denken, dass als das passiert ist, kein Freudengeschrei da drin losgegangen ist, sondern als jemand an die Tür klopfte, was ist das? Was könnte das sein? Oh nein, vielleicht haben die jetzt rausgefunden, wo wir uns treffen. Was passiert jetzt mit uns? Licht aus, sofort alle Licht aus. Und dann schickt man die Dienerin. Schau du mal nach, vorne an der Tür, alle ganz gespannt. Und diese Rode, es war mucksmäuschenstill, hört, und da hört sie die Stimme von Petrus. Und als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude das Tor zu öffnen, ließ ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Kann gar nicht sein, haben die Leute gedacht, ja. Ich meine, es ist so, ich liebe diese Stelle, solche Stellen liebe ich im Neuen Testament, weil die sind so schonungslos ehrlich. Was haben die Leute gesagt? Du hast wohl den Verstand verloren. Gaga, bist du verrückt? Hey, pass mal auf, weißt du, warum wir hier beten? Weil der im Knast sitzt, im Herodes-Knast, 16 Soldaten sind für den beauftragt worden. What are you talking about? Die haben sich für verrückt erklärt. Aber weil die Rode immer und immer wieder gesagt hat, der steht wirklich vor dir, ich habe ihn gehört, wirklich, wir müssen aufmachen. Deswegen haben sie dann nachher aufgemacht und dann stand der Petrus da und die Türen waren geöffnet und. Jetzt kommt der Punkt, warum ich diese Geschichte heute erzähle. In dem Haus waren Frauen und Männer, die den auferstandenen Jesus gesehen hatten. Die hatten ihn erlebt, ja. Die hatten gesehen, wie Jesus grausam am Kreuz verreckt ist. Und 3 Tage später haben sie ihn lebendig gesehen. Sie haben mit ihm gegessen, ihn in den Arm genommen. Sie waren noch viele Tage mit ihm unterwegs. Und dann beten sie für ein Wunder und das passiert und sie glauben es nicht. Sie haben zwar gebetet, dass Gott, ich meine, sie haben ihn angefleht, sie waren stundenlang zusammen, ja. Aber als sie dann Petrus sehen, und es ist so interessant, was berichtet wird, dann glauben sie das Wunder nicht. Ich habe das mal aus der Lutherbibel genommen, weil da wird das so krass deutlich. Die haben manchmal so eine bisschen deutlichere Sprache. Der sagt, als sie nun aufmachten, sahen sie ihn, also Petrus, und entsetzten sich. Die waren schockiert, fassungslos. Wir würden heute sagen, also wir würden, what? Was ist hier los? Die konnten es nicht glauben. Entsetzt, fassungslos. Wenn du schon länger dem Beispiel von Jesus folgst und an ihn glaubst, dann kennst du das bestimmt, ja? Da hast du Monate oder Jahre für eine Sache gebetet. Und es kam dir so vor wie, der wird mein Gebet so und so nicht mehr erhören. Und plötzlich passiert es und du so, wie krass ist das denn? Und du kannst es gar nicht glauben, dass Gott das gemacht hat. Du so, what? Und dann ist es, als wenn Gott sagen würde, ja genau, ich habe dich gehört. Weil ich bin heute noch der handelt. Ich tue heute noch Wunder. Und immer wieder mal, hier und da greife ich an und setze die Naturgesetze außer Gewalt, weil ich mein Ziel voranbringen will. Und deswegen lohnt es sich, leidenschaftlich zu beten, nicht aufhören zu beten, wie verrückt zu beten, wie crazy zu beten und Gott zu sagen, was wir auf dem Herzen zu haben, denn Gott greift immer wieder ein. Und nein, es geschieht nicht regelmäßig. Und nein, es ist nicht berechenbar. So war es schon immer. So war es schon von Anfang an. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Seine Absichten und Ziele entsprechen oft nicht unseren Absichten und Zielen. Aber nochmal kurz zu diesem Bericht, wie der endet. Wie gesagt, sie waren außer sich vor Freude. Petrus haben sie gesehen, sie konnten es noch gar nicht glauben. Und dann fängt der Petrus an und mit einer Handbewegung beruhigt er die Leute und erzählt ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hat. Berichtet das auch Jakobus. Übrigens, dieser Jakobus war ein anderer Jakobus, der Bruder von Jesus. Berichtet das auch Jakobus, der übrigens dann auch die Leitung der Gemeinde übernommen hat, weil der Petrus, wir sehen hier, er sagt, berichtet das auch Jakobus und den anderen Geschwistern und dann verabschiedet er sich von ihnen und verließ die Stadt. Eigentlich müsste er schon verschwand aus der Stadt. Er ist untergetaucht, wohl noch in derselben Nacht. Er wollte die Christen schützen, er wollte, dass sie nicht in Trouble bekommen. Und Lukas schreibt auch nicht, wohin der Petrus hingeflohen ist oder untergetaucht ist. Vermutlich wusste er das, aber er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, wenn ich das hier aufschreibe, ich weiß nicht, in welche Hände dieses Text kommt, ich werde es da nicht reinschreiben. Und dann verliert sich die Spur von dem Petrus über einige Jahre. Und in der Zwischenzeit passiert Folgendes. Als es Tag wurde, war die Bestürzung unter den Soldaten groß. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber er blieb unauffindbar. Und weil er unauffindbar blieb, nahm Herodes die Wachen ins Verhör und befahl schließlich, sie zur Hinrichtung abzuführen. Der Herodes war nicht zimperlich. Er und sein Vater und Großvater waren dafür bekannt, mit seinen Gegnern kurzen Prozess zu machen. Und in den nächsten Zeilen wird dann beschrieben, schreibt der Lukas noch, wie dieser Herodes relativ kurz danach in einer öffentlichen Veranstaltung, er war so um die 52 oder 54 Jahre, genau weiß man es nicht, aber so um den Dreh, so Mitte 50, er feierte eine große feierliche Veranstaltung und hat hier geredet und während der Rede bricht er zusammen und stirbt, was übrigens nicht nur in der Apostelgeschichte steht, das ist auch ganz wichtig, sondern der jüdische Historiker oder Geschichtsschreiber, der damals gelebt hat, Flavius Josephus, der hat das auch berichtet, wie dieser Herodes Agrippa gestorben ist. Und das war für Christen wahrscheinlich eine Erleichterung. Wow, der ist jetzt gestorben. Aber ich sage euch eins, es war auch ein Riesenschmerz. Gott, warum hast du diesen grausamen Herrscher nicht vor einem Jahr sterben lassen? Dann würde Jakobus noch leben. Merkt ihr, wie weh das tun kann? Und damals schon wehgetan hat, dass Gott manchmal keine Wunder getan hat. Übrigens, der Johannes Markus, der Sohn dieser Hausbesitzerin, ist vermutlich mit Petrus dann untergetaucht. Ich hatte es ja vorher schon gesagt, und der Petrus untergetaucht, er mit ihm, weil dann nämlich berichtet wird, dass er in den folgenden Jahren mit dem Petrus unterwegs war im Römischen Reich. Und Markus hat dann auch aufgeschrieben, dieser Johannes Markus, das Markus-Evangelium. Und hat interessanterweise die Geschichte, wenn ihr das lest, das ist wie wenn da die Geschichte von Petrus erzählt wird. Das aus der Perspektive von Petrus, hat dieser Johannes Markus aufgeschrieben. Und der Johannes, der Bruder des Jakobus, also von dem, der da hingerichtet wurde, dieser Johannes hat in den folgenden Jahren das Johannesevangelium aufgeschrieben, das heute auch noch im Neuen Testament enthalten ist. Und dann hat er die Zeit genutzt, ist es zu christlichen Gemeinden hin und her gereist, hat sie ermutigt und hat dann auch angefangen, Briefe an diese Gemeinden zu schreiben. Das ist der erste, der zweite und der dritte Johannesbrief, auch noch bis heute im Neuen Testament enthalten. Und die allermeisten Theologen gehen davon aus, dass das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, auch von diesem Johannes geschrieben wurde. Ja, das waren alles Menschen, die auf der einen Seite außergewöhnliche Dinge erlebt haben, die krass wunderbar waren und auf der anderen Seite wieder wahnsinnig schmerzhaft waren. Persönliche Zerrissenheit zwischen dem Gott tut Wunder und dann tut er es mal wieder nicht. Aber sie haben nie aufgegeben, ihren Glauben aufgegeben, sondern sie haben immer daran geglaubt und sie haben das aufgeschrieben, damit wir viele Jahrhunderte später diese Geschichten lesen können und lernen können, wie Jesus war und wie Jesus die Welt gerettet hat und dass wir ihn brauchen, damit er uns erlöst. Übrigens taucht der Petrus einige Jahre später wieder auf in der Öffentlichkeit. Er macht auch das, was Johannes gemacht hat, besucht Gemeinden im Römischen Reich und dann schreibt er auch einen und noch einen zweiten Brief, das sind die zwei Petrusbriefe. Und eines Tages wird er dann wegen seines Glaubens noch einmal verhaftet. Vermutlich in Rom, es kann auch sein, dass er irgendwo anders verhaftet wurde und nach Rom gebracht wurde. Man weiß das nicht genau, es gibt nur wenig Aufzeichnungen darüber, die übrigens nicht im Neuen Testament enthalten sind, aber historische Dokumente. Und da wird gesagt, dass er nach dieser Gefangennahme gekreuzigt wird. Und stirbt in Rom. Übrigens wird auch berichtet, dass der Petrus gesagt hat, ich will nicht so sterben wie mein Retter, da bin ich überhaupt nicht würdig. Und die Römer haben gesagt, das kriegen wir schon hin. Und haben ihn einfach upside down auf den Kopf gekreuzigt. Und all diese Männer, auch Frauen übrigens, würden uns heute alle bestätigen, dass es Wunder gibt. Aber sie sind weder vorhersehbar, noch irgendwie durch irgendeinen Trick oder irgendwie so heraufbeschwörbar. Ja? Und vor allem würden die uns sagen, es gibt Wunder, aber für deinen Glauben sind sie nicht entscheidend. Denn Gott allein entscheidet, wann er ein Wunder tut, um seine Ziele zu erreichen. Und ganz, 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 ganz wichtig, sie hatten kein Problem damit. Sie hatten kein Problem damit, dass Gott mal entscheidet, ein Wunder zu tun und mal nicht. Das hat ihr Glauben überhaupt nicht erschüttert. Sie waren okay damit. Und noch eins zum Schluss. Weißt du, was diese Frauen und Männer noch sagen würde, abgesehen davon, dass Gott selbst entscheidet, wann Wunder tut, sie würden sagen, sag Gott trotzdem deine Wünsche. Sag ihm, wie du dich fühlst. Du darfst ihn anflehen, du darfst ihn anschreien, du darfst alles, was du hast, darfst du auf ihn werfen. Ich meine, der Petrus, der hat in einem von seinen Briefen das geschrieben, was er wahrscheinlich in der Zelle das erste Mal und das zweite Mal sicherlich auch getan hat. Und zwar schreibt er, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Schmeißt es hin, schleudert es auf ihn, weil er kümmert sich darum. Und noch eins. Es ist egal, was wir glauben, wie Gott auf unser Gebet reagiert. Wenn du Gott bittest, etwas zu tun, was nur er tun kann, ehrt ihn das. Und in dieser Spannung zwischen Gott kann alles, worum wir ihn bitten, aber er tut nicht alles, worum wir ihn bitten, genau in dieser Spannung entsteht Glaube und Vertrauen auf Gott, dass er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, ein Wunder zu tun. Und das allerletzte, was ich glaube, was diese Christen sagen würden, sie würden sagen, und bitte, bitte fang nicht an, mit Gott zu handeln. Es gibt kein Passwort, es gibt keine Wunderformel, es gibt keinen Code, es gibt keinen Zauberritus, es gibt nichts. Es gibt nur Gott, den himmlischen Vater. Und mit dem verhandelt man nicht, wenn man ihn liebt, sondern mit dem redet man einfach. So wie Jesus das auch getan hat, am Ende seines irdischen Lebens. Dann ging er in diesen Garten, der hieß Gethsemane, du erinnerst dich vielleicht, kurz vor seiner Hinrichtung oder seiner Verhaftung erstmal. Da saß er in dem Garten und hat gebetet. Und er wusste, was kommen wird, und er war Mensch genug, wirklich Angst zu haben, Schiss zu haben, was da passiert. Er wusste, ich werde gefangen und hingerichtet. Und dann betet er folgendes: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Diesen bitteren Kelch, deinen Plan, was auch immer du vorhast, irgendwie, wenn es eine Alternative gibt, bitte, 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 betet Jesus selbst. Aber dann sagt er das, was wir auch von ihm lernen müssen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es passieren. Und jetzt könnte man fragen, ist das eine Ausrede? Ist es eine Ausrede, wenn Gott nicht tut, worum wir ihn gebeten haben, so nach dem Motto, tja, ich habe es ja gewusst, Gott gibt es eigentlich nicht, aber wenn ihr Christen dann nicht bekommt, was ihr ihm gebeten habt, dann habt ihr halt diese Ausrede, ganz easy. Ist das eine Ausrede? Das ist von Anfang an so gewesen. Das war noch nie anders. Die ersten Christen, bei denen war das genauso. Und so hat es selbst Jesus, unser Retter, vorgemacht. Er wurde verhaftet, geschlagen, gequält, verschwottet, gekreuzigt. Kein Wunder. Und es war wirklich brutal. Er ist wirklich verreckt. Und trotzdem ist dadurch das Ziel Gottes erreicht worden, dass die Menschheit gerettet werden kann. Und so schreibt Gott seine Geschichte, auch mit uns. Weißt du, wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, die Menschen, die die Botschaft von Jesus in die Welt hinausgetragen haben, die damit die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, ja, diese Menschen, die haben immer wieder nicht bekommen, worum sie gebeten haben. Die Menschen, die es möglich gemacht haben, dass wir heute wissen, was damals passiert ist, die das alles aufgeschrieben haben, die Risiken auf sich genommen haben, um das weiterzutragen, die haben immer wieder kein Wunder bekommen. Und das kennen wir aus unserer persönlichen Erfahrung. Und da matcht unser Leben und das Leben von denen damals. Das ist genau dasselbe, was wir erleben. Und deswegen kann es uns ermutigen, weil diese Menschen damals gesagt haben, das Wunder wird uns nicht dazu bringen, an ihn zu glauben oder von ihm wegzugehen. Sondern es ist einzig und allein die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist und dass er heute erlebbar ist und dass er handelt, und deswegen halten wir an ihm fest. Wir werden dieses Thema in der nächsten Church Zone etwas persönlich noch vertiefen, weil es ist was Persönliches, wenn du vor einer Frage stehst und sagst, ich brauche ein Wunder, Gott, warum tust du es nicht? Wir werden das nochmal ein bisschen persönlicher machen. Dann auf der Sommerwiese draußen, eine super Möglichkeit, gerade Menschen einzuladen, und vielleicht kennst du jemanden, der wirklich mit dieser Frage struggelt, die vielleicht deswegen auch den Glauben irgendwie weggeschmissen hat. Also draußen auf der Sommerwiese in 2 Wochen bei unserem Open-Air-Gottesdienst. Und wenn du den Podcast jetzt hörst, bitte, bitte, sei in 2 Wochen da. Weil es so wichtig ist zu verstehen, dass wir nie die Hoffnung verlieren dürfen. Und darum geht es beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir alle Wunder erleben und ich hoffe, dass wir alle dem Beispiel von Jesus folgen, ihm vertrauen, ob wir jetzt Wunder erleben oder nicht, dass wir trotzdem bei ihm bleiben. Denn wir wurden eingeladen in die großartigste Geschichte, die epische Geschichte, die großartigste Geschichte dieser Welt hineingenommen zu werden und Geschichte zu schreiben. Die Geschichte, die so episch ist, dass sie für jeden bestimmt ist, der jemals geboren wurde. Die Geschichte von Jesus, unserem König. Wir sind alle eingeladen, diese Geschichte mitzuschreiben. Aber das können wir nur tun, wenn wir anerkennen, dass Gott der ist, der selbst entscheidet, wann ein Wunder passiert, und zwar um seine Ziele zu erreichen. Ich werde jetzt noch beten und dann werden wir ein Lied singen, wo es darum geht, dieses hart erkämpfte Halleluja. Hard fought Halleluja. Weil es Momente gibt, wo es so weh tut, dass Gott nicht eingreift und dann trotzdem daran festzubleiben. Jesus, du weißt, dass das echt eine Herausforderung ist. Und du hast es vorgelebt. Ich glaube, damals in diesem Garten Gethsemane, das war das Schwierigste überhaupt, was ein Mensch hat durchmachen können. Zu wissen, ich werde gleich brutalst, wir können uns das gar nicht vorstellen, hingerichtet, massakriert. Und dann zu sagen, Gott, aber wenn es dein Ziel erfüllt, dann tu, was du willst. Jesus, du weißt, wir sind Meilen davon entfernt, aber wir möchten das lernen in kleinen Schritten, in den kleinen Dingen, wo wir uns Wunder wünschen. Und ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, der immer wieder mal Wunder tut, ja. Aber du bist eben auch der, der immer wieder mal kein Wunder tut. Und das ist so wunderbar irritierend, für uns unberechenbar. Aber Jesus, du willst uns, glaube ich, damit zeigen, dass das eigentliche Ding ist nicht, dass wir Wunder haben und damit etwas von dir bekommen, sondern dass wir eine Beziehung zu dir haben. Und dass du uns liebst, auch wenn es uns schlecht geht, auch wenn wir nicht bekommen, wofür wir gebetet haben. Und dass wir dann immer wieder staunen und denken, krass, den Joshua hast du errettet, dass er nicht stirbt, das kleines Baby, aber jemand anders ist gestorben, aber du schreibst mit all diesen Dingen deine Geschichte weiter. Und da möchten wir dranbleiben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, an dir dran zu bleiben, auch wenn Wunder ausbleiben. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.